Den Predigttext. Er befindet sich im Markus-Evangelium, Markus Kapitel 12, der Vers 24. Jesus sprach zu ihnen: Irrt ihr nicht deshalb, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes? Lieber Helge, wünscht dir Gottes Segen für Gottes Wort.
Heute muss auch ich mich offiziell von euch verabschieden. Also es ist jetzt schon ein paar Mal indirekt geschehen, weil Robert hat schon manche Amtsgeschäfte übernommen, manche Sitzungen gehalten. Aber heute ist mein letztes Mal bei euch. Also wir bleiben in Braunau erstmal wohnen, schauen, wie die Arbeit läuft und werden dann entscheiden, ob wir hier bleiben können oder noch umziehen müssen. Das müssen wir erstmal abwarten, ob wir weiter Richtung Osten, Richtung Wien ziehen müssen oder nicht. Von daher werdet ihr vielleicht das ein oder andere Mal mich noch ertragen müssen, wie ihr es die letzten 2 Jahre gemacht habt. Natürlich habt ihr uns manchmal auch getragen, nicht nur ertragen. Das gehört zu unseren Persönlichkeiten dazu. Ich habe, glaube ich, 2005 das erste Mal hier gepredigt. Es war in meiner Studentenzeit, also schon ein paar Jahre her. Ich erinnere mich noch lebhaft, wie ich in Simbach mit Willi meine Buchevangelistenübung an der Wohntür machen musste. Und wir haben einiges gemeinsam erlebt und die Wege haben sich immer wieder gekreuzt. Von daher,
wie bitte? Dürfte nicht, musste.
Sein Vorrecht. Es war eine gar nicht so einfache Zeit, aber eine schöne Zeit mit bewegenden Erfahrungen. Und ich glaube, dass das, was unser Leben ausmacht, dass nicht immer alles rund läuft, aber dass Menschen da draußen sind, die auf uns warten, auch wenn 5 ablehnen. Aber für den einen, den man findet, mit dem man etwas besprechen kann, dem man etwas weitergeben kann, ist die Arbeit es wert. Muss man einfach so sagen. Und das ist etwas, was Gott uns, glaube ich, auch geschenkt hat. Ich möchte heute mit euch, ich habe überlegt, worüber spreche ich, wenn ich so ein bisschen Abschied nehme. Ich möchte über ein zentrales Thema der Heiligen Schrift mit euch sprechen. Ich wurde hier als korrekter Prediger vorgestellt und stehe heute hemdsärmlich vor euch. Ich habe meine Hand gebrochen vor drei Wochen und hatte dann noch eine Sehnscheinentzündung. Deswegen bin ich heute krankgeschrieben. Ich dürfte heute nicht da sein. Ich hoffe, ihr verpetzt mich nicht. Ich habe eins meiner Lieblingsbücher mitgebracht. Könnt ihr vielleicht nicht erkennen, hinten ist von Charles Spurgeon. Und dieses Buch heißt Zweite Gedanken sind oft die besten. Charles Spurgeon war einer der größten Erweckungsprediger vor einiger Zeit, als wir alle noch nicht da waren. Und er hat einen Geist gehabt und eine Kraft gehabt, die Leute überzeugt haben. Die haben gesagt, der war so schlagfertig und spontan, dass er immer wieder gute Sprüche ausgesprochen hat, die Leute gesammelt haben. Und einer der Sprüche, die hier in diesem Buch steht, lautet: Brüder, und ich ergänze Schwestern, lest die Bibelstellen am meisten, die euch am meisten wehtun. Oh, klingt so nach Märtyrer-Christentum. Was meint Spurgeon damit? Er sagt, wir müssen uns angucken, wo stimmt unser Leben nicht mit der Schrift überein? Wo haben wir etwas mit Gottes Hilfe zu verändern? Und das ist der Aspekt, über den ich heute mit euch nachdenken möchte. Und ich möchte mit euch 2 Verse lesen, die wir gerne lesen und dann auch wieder schnell weitergehen. Und ich lade euch ein, den ersten Johannesbrief mit mir aufzuschlagen. Und dort das Kapitel 3. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 6. Da heißt es, es ist gar nicht so einfach zu finden, es ist eines der kleineren prophetischen Bücher am Ende des Neuen Testamentes und je nach Bibelübersetzung auch an unterschiedlicher Stelle zu finden. Da heißt es in 1. Johannes 3, Vers 6, jeder, der in ihm, in Christus bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Das ist ein Text, der weh tut. Warum tut er uns weh? Weil die meisten von uns, gehe ich mal von aus, wissen, was Sünde ist. Sonst wären wir zum einen hier und sie wissen auch, was Sünde ist, weil Sünde in unserem Leben sich trotz unserer Taufe immer noch zeigt. Und die Frage ist, was hat Johannes da geschrieben? Hat er etwas geschrieben? War er in so einer Trance und hat er irgendwas geschrieben, völlig realitätsfern und hat die Welt nicht gekannt? Oder stimmt in unserem Leben etwas nicht? Diese Frage muss uns bewegen. Das ist ein Text, der herausfordernd ist. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Schwester Weid schreibt, wir haben keine Zeit für die Sünde. Die Zeit ist so kurz, es lohnt sich nicht, weil nur Schlechtes dabei rauskommt und trotzdem passiert es uns. Und wir werden heute versuchen, dem ein bisschen auf den Grund zu gehen. 2. Text, den wir auch kennen aus der Bergpredigt, Matthäus Kapitel 5 und dort den letzten Vers. Da heißt es, Jesus hat so ein paar Aspekte vom Ehebruch, vom Töten, vom Schwören erläutert und dann kommt er so zur Zusammenfassung dieses ersten Teils und sagt in Kapitel 5, Vers 48, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist auch so ein Text, wo wir sagen, Jesus, was meinst du damit? Ist das dein Ernst? Wer als Mensch ist vollkommen? Aber er schreibt ein Ziel, wo er sagt, dass ihr nicht vollkommen seid, ist klar, sonst würdet ihr mich nicht brauchen, aber da sollt ihr hinkommen. Und wenn es nicht möglich wäre, würde er es nicht reinschreiben. Jetzt stellt sich die Frage, was ist in unserem Leben das Problem? Ich möchte mit euch über eine Person heute nachdenken und das ist Jesus Christus, ist das Zentrum unseres Glaubens. Ich habe ein Seminar gehalten und das könnte ich hier nicht halten, weil es 1,5 Stunden dauert, das Vorbild Jesu. Es gibt immer Leute, die sagen, Jesus ist der Einzige in der Bibel, der sündlos gelebt hat. Sagen, ja, Jesus, der war ja anders als wir. Und es gibt einen Text im Hebräerbrief und ich lade euch ein, auch diesen Text mit mir kurz aufzuschlagen. Hebräer Kapitel 4 und ich lese dort mit euch Vers 15, bekannter Vers. Hebräer 4, Vers 15. Da heißt es, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Jetzt fangen viele von uns an zu sagen, naja, also bei Jesus war das ja doch ein bisschen anders. Wer kann schon sagen, dass er wie Jesus ist? Niemand. Ist Jesus wirklich versucht worden wie wir ohne Sünde? Oder war das bei ihm anders? Frage an euch, war Jesus wie wir? Mal abgesehen vom Sündigen, war er wie wir? Michaela nickt. Ja? Seid ihr auch Gott? So ein bisschen Spagat. Also er war 100% Mensch, 100% Gott. Wie kriegt man die Balance? Also muss ja ein Stück weit anders sein, Michael.
Er hat es nicht ausgenutzt, das Gottsein. Er hat es beiseite gelegt.
Das Gottsein nicht ausgenutzt. Das ist ein Text und wir schlagen den Text auf. Wir müssen es aus der Schrift auch lernen. Im Philipperbrief, wenn ihr dort das zweite Kapitel aufschlagt, ist eine sehr bekannte Passage, die wir häufig gehört haben, vielleicht manchmal auch lesen. Philipper Kapitel 2. Ich lese ab Vers 5. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Hier ist so ein bisschen ein Aspekt, den ihr genannt habt. Jesus, und hier steht im Griechischen ein Wort, isos, das heißt absolut identisch mit Gott. Er ist Gott. Gibt es gar keine Diskussion, wer Griechisch kann und auch das Neue Testament liest, Jesus Christus ist Gott. Jetzt steht hier ein anderes Wort, den Menschen wie ein Mensch erfunden. Und das ist ein Wort im Griechischen, das heißt nicht ist gleich ein Mensch, sondern das ist so ähnlich wie ein Mensch. War Jesus wie wir oder war er nicht wie wir? Das ist eine Frage, die Theologen seit Jahrhunderten, Jahrtausenden beschäftigt.
Ja, unsere Natur von Adam her aber nicht. Also unsere Sündeneigung ist
das. Ja, schon ein bisschen anders. Tamar. Die äußere Erscheinung war wie wir. Und das ist der große Unterschied. Das, was Jesus ausmacht, er hatte, und das ist jetzt theologisch ein bisschen kompliziert, ich versuche es euch einfach zu erklären, Jesus, wir bestehen als Menschen aus zwei Naturen. Einmal unsere geistige Natur, also unser Verstand, der den Körper lenkt. Wenn ich jetzt sage, der Arm soll nach oben gehen, dann steuert mein Geist den Körper. Der Körper ist eine zweite Natur, die wir in uns haben. Wir bestehen aus Körper und Geist. Das ist unser Die Seele bezeichnen wir als das Leben oder manchmal auch als die Emotion, aber Körper und Geist sind die beiden großen Aspekte, die wir haben. Jesus hatte den Geist wie Adam vor dem Sündenfall, bevor Adam gesündigt hat, ohne Makel, ohne Sünde, aber den Körper von uns Menschen nach dem Sündenfall. Deswegen ist er dem Menschen ähnlich und ein bisschen anders, weil er nicht 100% ist wie wir. Das müssen wir verstehen, um zu sehen, was Jesus gemacht hat. Die Frage, die sich uns dann stellt, ist die Frage, hat Jesus es leichter gehabt? Ich meine, wenn ich keine Neigung habe zur Sünde, habe ich es dann leichter oder bin ich nicht versuchbar? Das kann man ausschließen. Und ich glaube, dass Ellen White etwas Interessantes sagt. Sie sagt, bei Adam waren es nicht innewohnende Sünde, es waren keine verdorbenen Prinzipien in dem ersten Adam, kein verdorbener Hang oder Neigung zum Bösen. Adam war fehlerlos wie die Engel vor dem Thron Gottes. Und diese Natur hat Jesus mitgenommen. Er ist ja sozusagen eine künstliche Befruchtung. Also er wird eingepflanzt als befruchtetes Wesen in den Mutterleib von Maria durch den Heiligen Geist. Maria trägt ihn nur aus, sie gibt ihm körperlich die Nährstoffe weiter, gibt ihm auch körperlich die Hülle, aber dieser Geist, den hat Gott bewahrt, weil die Anklage war, dass kein Mensch das Gesetz Gottes erfüllen kann. Und Jesus wollte den Beweis antreten, es ist möglich durch die Kraft Gottes. Und diese Kraft Gottes, und das müssen wir auch deutlich differenzieren, besteht in einem Unterschied. Es gibt die Gottheit Jesu, wir haben gerade im Philipperbrief gelesen, er hat sie nicht wie einen Raub festgehalten. Hier ist das Bild von einem Greifvogel, der eine Beute packt. Vielleicht habt ihr schon mal Videos gesehen, wenn so ein Adler so eine Schlange aus dem Wasser holt oder andere Tiere angreift und zupackt, da kommt man nicht mehr raus. Ein Adler hat in seinen Klauen, kann man fast sagen, eine Griffkraft, der könnte einen männlichen Oberarm durchbrechen. Der hat so viel Power, der lässt es nicht mehr los. Da kommt niemand raus, es sei denn, er lässt es selber los. Und dieses Bild verwendet Paulus, indem er sagt, Jesus hat sich nicht an seine Gottheit geklammert, sondern hat sie losgelassen. Ich meine, als Gott irgendwas zu tun, wäre leicht gewesen. Gott ist allmächtig, allwissend, ist gar kein Problem. Aber Jesus verzichtet auf seine Gottheit, als er auf die Erde kommt. Nicht, dass er nicht Gott ist, aber auf die Möglichkeiten, die ihm als Gott zur Verfügung stehen. Das möchte ich euch beweisen. Als Jesus bei seinen Eltern aufwächst, können wir uns nicht vorstellen, er musste dieses Säuglingsalter durchmachen und erzählt seine Mutter ihm Geschichten aus der Heiligen Schrift, aus dem Alten Testament, das Neue gab es noch nicht, erzählt ihm vielleicht von der Wüstenwanderung, das war üblich früher bei den jüdischen Familien und vielleicht hat sie versucht, irgendwas zu erzählen, gesagt, ja, könnte vielleicht so und so gewesen sein. Da war Jesus nicht mit drei und sagt, Mama, tut mir leid, ich war dabei. Das hast du falsch erzählt, ich habe dort auf dem Felsen gestanden, das kannst du nachlesen in der Heiligen Schrift. Das war nicht so. Es war nicht so. Jesus hat auf seine Allwissenheit, seine Allmächtigkeit und Allgegenwärtigkeit verzichtet. In dem Leben Jesus steht, als Jesus 12 Jahre alt war, erkennt er, dass er der Messias ist. Er wusste es nicht bis dahin. Das zeigt, Jesus war Gott und verzichtet auf alle göttlichen Attribute, weil er wie ein Mensch sagt, ich werde euch versuchen zu zeigen, wie ein Mensch mit Gott zusammenleben kann, und damit den Sieg erreichen kann. Das ist ein hohes Ziel. Ich vermute, dass im Tempel, als sie 12 Jahren dort, das erste Mal durfte Jesus dort mit zum Tempel, wir haben einen Bericht darüber in der Heiligen Schrift, als ihm sein Stiefvater sozusagen, Josef, sagt, mein Junge, du musst jetzt deine Sünden bekennen, und sie konnten wahrscheinlich nur Taubenopfer bringen, weil sie eine arme Familie waren, kein Schlachtopfer, was so ein Lamm oder größer war. Und Jesus sagt, ich habe nicht gesündigt, was soll ich bekennen? Ich weiß nicht, wie Josef so reagiert hat. Mein Junge, du wirst doch irgendwas gemacht haben. Wir sind alle Sünder, das steht in der Bibel. Aber er wusste, dass dieser Junge anders war. Und Jesus merkt, ich habe nichts zu bekennen. Dann erklärt ihm Josef, da wird einer kommen. Ein sündloser, ein makelloses Lamm musste fehlerlos sein. Der wird einmal für uns kommen. Und Jesus begreift in diesem Dialog, dass er der Messias ist. 12 Jahren. Also Jesus hat etwas gehabt, was wir nicht hatten, und er hat auch etwas nicht gehabt, was wir auch nicht haben. Nämlich die göttliche Power einfach, ich bin jetzt mal Gott, ich lese mal kurz deine Gedanken, ich mache mal kurz das, was mir dient. Hat er nie gemacht, hätte nie machen dürfen, weil sonst hätte im Hebräerbrief nicht stehen dürfen, er ist versucht worden wie wir. Und jemand, den man nicht versuchen kann, ist schwierig. Ein weiterer Aspekt ist, Jesus war, und das ist das, was der Körper zeigt durch die Sünde, wir werden hungrig, wir werden müde, wir sind traurig. Das wird alles nach dem Neuen Testament auf der neuen Erde, es wird kein Schmerz, kein Leid, keine Tränen mehr geben. Das ist Adam unbekannt gewesen. Jesus kannte das. Er musste mit den Widrigkeiten des Lebens zurechtkommen und er hatte Schwierigkeiten in seiner Familie. Das lesen wir auch im Leben Jesu. Josef hatte aus erster Ehe Kinder. 4 werden namentlich berichtet. Ob da noch Mädchenschwestern da waren, wissen wir nicht. Ob Maria überhaupt noch weitere Kinder nach ihm bekommen hat, wissen wir auch nicht. Es steht nicht in der Heiligen Schrift, aber Jesus hatte ältere Geschwister, die haben ihn manchmal gereizt. Mit dem Kleinen kann man es ja machen. Und Jesus ist immer standfest geblieben, schon als Kind. Das ist außergewöhnlich. Und ich glaube, diese Außergewöhnlichkeit, wenn ihr mir mal das Buch Jesaja aufschlagt, hat so seinen Grund, weil Gott der Vater ihn, ähnlich wie Johannes den Täufer, schon von Geburt an mit dem Heiligen Geist versiegelt hat und er immer in allem Handeln und die ersten Jahre wurde er wirklich bewahrt durch die Gnade Gottes, weil er dort noch nicht denk- und handlungsfähig war, er war abhängig von Menschen. Jesaja Kapitel 11, dort lese ich Vers 2 mit euch. Das ist eine Prophezeiung, die auf den Messias geht. Und diese Prophezeiung deutet darauf hin, da heißt es auf Jesus und auf ihn, so dieser messianische Zukunftsblick, wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. In der Offenbarung wird bezeichnet, die 7 Geister des Herrn, sie waren alle auf Christus. Er war erfüllt, er wusste, was zu tun war, weil der Heilige Geist schon von Kindheit an ihn gelenkt hat und er diese Verbindung, sobald er in der Lage dazu war, selber gehalten hat. Vorher hat Gott das ein Stück weit beschützend über ihn gehalten. Als Säugling hat man Hunger, da schreit man. Säuglingen müssen die Windeln gewechselt werden, das war auch bei Jesus so. Und trotzdem, wir kennen so Kinder, wenn sie klein sind und wütend schreien, das hatte Jesus nicht. Weil die menschliche Natur unterscheidet sich von der, die Jesus hatte, in folgendem. Wir Menschen haben 2 Züge, die Jesus nicht besaß. Wir haben keine, oder er hatte keine vererbten Neigungen. Von wem soll das geerbt haben? Er war immer da, da war nichts Schlechtes. Und er hat auch keine anerzogenen Neigungen gehabt, das, was man sich im Laufe des Lebens aneignet, hatte er nicht. Das haben wir beides. Und deswegen war Jesus anders und doch versuchbar. Adam war auch versuchbar, obwohl er nicht gesündigt hatte. Eva auch. Und es ist interessant, was Schwester Weid schreibt. Sie sagt, das, was Jesus erlebt hat, das kann uns schlimmer nicht passieren, was Versuchung angeht. Wer von euch ist schon mal an ein Kreuz genagelt worden, bespuckt worden, verhöhnt worden, gefoltert worden aufs Heftigste? Ellen White beschreibt, dass Jesus die größten Versuchungen durchlitten hat, die je ein Mensch durchleiden muss. Kein Mensch wird diese Prüfung auf sich nehmen müssen, die Jesus zu erdulden hat. Versuchung an allen Ebenen, wie wir Menschen auch. 40 Tage nichts gegessen, er wusste, was Hunger war. Er wusste, was es bedeutet, provoziert zu werden von Leuten, die ihm Böses wollten. Er wusste, was es bedeutete, Schmerzen zu ertragen, körperlich und seelisch, die Angst, die Menschheit zu verlieren, für immer vom Gott, dem Vater, getrennt zu sein. Jesus war außergewöhnlich. Er war uns ähnlich und hat uns etwas gezeigt. Er hat sein ganzes Leben aus der Kraft Gottes gelebt. Und wir haben jetzt die letzten 2-3 Wochen in der Lektion verschiedene Aspekte der Apostelgeschichte betrachtet. Wir haben in Kapitel 3 in der Apostelgeschichte von Petrus gelesen. Petrus und Johannes kommen zum Tempel und heilen einen Lahmgeborenen. Und die Leute wundern sich, den haben wir doch gesehen, der ist doch jahrelang da im Tempel immer gewesen, hat um Geld gebettelt und bei religiösen Menschen kriegt man ja vielleicht manchmal ein bisschen mehr Geld als bei den anderen. Und er wusste, das ist eine gute Einnahmequelle und Petrus unter dem Einfluss der Kraft Gottes sagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, steh auf, nimm dein Bett und geh. Als die Leute dann fragen, was ist da los und ein Wunder geschehen, da sagt Petrus in Kapitel 3, glaub nicht, dass das menschliche Kraft war. Es war die Kraft Gottes. Und das führt mich zu dem Text, den wir eben gelesen haben. In der Textlesung, die Willi vorgelesen hat, in Markus Kapitel 12. Das ist der Abschnitt, wo Jesus zu den Sadduzäern spricht, mit denen er in einem Streitgespräch ist, dass er ihnen einen Vorwurf macht. Wir schlagen die Textstelle nochmal zusammen auf, Markus Kapitel 12 und dort der Vers 24. Ich erzähle euch ein bisschen den Zusammenhang, dass ihr das besser einordnen könnt. Die Sadduzäer glaubten nicht an eine Auferstehung. Und sie versuchen, Jesus eine Falle zu stellen und sagen, Jesus, wie wird das denn sein? Stell dir vor, eine Frau heiratet einen Mann und der Mann stirbt auf unglückliche oder tragische Weise. Und damals gab es ja in Israel so dieses Gesetz der Leviratsehe. Die Frau war dann vom Gesetz verpflichtet, den nächstälteren Bruder zu heiraten, um das Erbe und den Namen seines Bruders zu erhalten. Und sie gehen so das Beispiel durch. Stell dir vor, dieser Mann hatte 6 Brüder, es waren insgesamt 7. Sie heiratet jeden, alle sterben, nachher ist sie mit dem letzten verheiratet. Am Ende sind alle mausetot und dann kommt die Auferstehung. Die Fangfrage, die kam, mit wem wird sie verheiratet sein, wenn sie aufersteht? Mit welchem von den 7? Und Jesus antwortet dann in Vers 24, Jesus sprach zu ihnen, irrt ihr nicht deshalb, weil ihr die Schriften nicht kennt und nicht die Kraft Gottes? Ich glaube, dass der Schlüssel, warum wir in unserem Leben Sünde haben, ist, dass wir die Kraft Gottes nicht haben. Oder manchmal haben und manchmal versuchen, es ohne hinzukriegen. Es geht hier nicht um Perfektion. Wenn es darum geht, vollkommen zu sein, gibt es eine Aussage auch im Geist der Weissagung, wo gesagt wird, dass Paulus in seinem Leben vollkommen gelebt hat, in einer Phase seines Lebens. Und in dieser Phase sagt Paulus Folgendes: Nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Wer vollkommen lebt, ist sich dessen nicht bewusst. Also wenn euch mal Menschen begegnen und sagen, ich bin sündlos, ich habe das Ziel erreicht, könnt ihr wissen, diese Leute haben es nicht erreicht. Das ist eine absolut sichere Identifikation. Wer meint, so zu leben, wie es auch in der Neuen Testament steht, wer meint, zu stehen, der mag zusehen, dass er nicht falle. Keiner, der so lebt, wie Gott das will, und sich dann von der Sünde fernhält, wie Paulus es getan hat, wird für sich sagen, ich habe was Tolles erreicht. Warum nicht? Weil sich diese Menschen bewusst sind, dass sie in ihrer Schwachheit von Gott abhängig sind und dass in ihnen nichts ist, wo sie sagen können, dafür kann ich mich rühmen. Sie können sich nur Christus rühmen. Er sagt, das ist derjenige. Der gleiche Gedanke wird im Römerbrief verdeutlicht. Ihr kennt im Römer Kapitel 7 die Begebenheit, die große theologische Diskussion, die Paulus führt, wo er über diesen natürlichen Menschen spricht. Und wir lesen zusammen mal diesen letzten Vers im Römerbrief. Paulus kommt zu dem Schluss, er sagt, also eigentlich, ich weiß, dass was Gott gesagt hat, seine Gebote, das ist gut und das würde ich gern machen, aber ich krieg's nicht hin. Und ich weiß nicht, warum. Eigentlich weiß ich schon, warum, denn es gibt so diesen geistlichen Menschen, der will das gerne, der ist davon ergriffen, der ist davon überzeugt. Und es gibt meine sündige Natur, die mich immer wieder auflaufen lässt. Ich will es und ich schaffe es nicht. Das Gute, was ich will, tue ich nicht. Das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Und dann sagt er, ich elender Mensch, Vers 24. Wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ich bin verloren. Ich habe keine Kraft in mir. Ich habe keine Chance, das zu tun. Und dann sagt er, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Die einzige Hoffnung, die wir haben, ist Jesus Christus. Wir brauchen eine Kraft. Wir haben heute Morgen in der Lektion gelesen, in der Apostelgeschichte, von Stephanus. Er war voll Kraft und Gnade. Der war mit dieser göttlichen Kraft erfüllt. Der hat nicht gesündigt. Dem konnten die Leute nicht widerstehen. Der hatte Weisheit, der konnte Wunder tun, weil Gottes Kraft ihn erfüllt hat. Stellt sich die Frage, warum haben wir diese göttliche Kraft zu wenig? Wir versuchen unser Christenleben so zu leben, als wenn wir das aus eigener Kraft schaffen. Wir sagen, ja, es gibt 28, ich glaube in ein paar Jahren, 2 Jahren gibt es 29. Glaubenspunkt, wird wieder einer auch formuliert. Ich kann das bejahen, aber ich werde das nie leben können. Als das Volk Israel das erste Mal die 10 Gebote hört, da sagen sie, das wollen wir tun. Ein paar Wochen später stehen sie vor dem goldenen Kalb und tanzen dort wie die Verrückten, besaufen sich und es gibt eine Rieseneskalation. Das ist das gleiche Phänomen. Die wollten das eigentlich nicht, aber irgendwann ist es mit ihnen durchgegangen. Und als sie die zweiten 10 Gebote bekommen, als Mose dann nach den 40 Tagen wieder runterkommt, da sind sie vorsichtig, was sie sagen. Das ist nicht so, das packen wir, sondern ihr müsst die Stellen mal selber lesen. Es ist interessant zu sehen, was es zeigt, wenn wir selber spüren, ich schaffe das nicht. Und ich muss euch ernüchtern, niemand von uns schafft es alleine. Ich glaube, dass die Kraft Gottes der entscheidende Schlüssel in unserem Leben ist, der den Unterschied macht, ob wir Menschen sind, die erfüllt und freudig ihr Leben leben, oder ob wir immer wieder dieses Erfolg, Erfolg, Boom, Erfolg, Erfolg, Boom, immer wieder auf die Nase fallen. Das ist ein Unterschied. Im Jakobus gibt es das Geheimnis dazu. Jakobus Kapitel 4. Ich lese dort ab Vers 1 bis Vers 3. Jakobus sagt, woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Wahrscheinlich gibt es bei euch zu Hause keinen Streit, aber ich vermute doch. Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Das ist das, was Paulus beschreibt. In uns drin ist eine Neigung zum Bösen, die hat jeder vererbt bekommen, da können wir nichts gegen tun. Kein Mensch von uns könnte so leben, wie Jesus lebt, aus sich allein. Wir brauchen seine Kraft und seine Vergebung, gibt es keine Diskussion. Dann sagt er, ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen, ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Vers 3, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Man kann sogar formell beten, aber immer für sich selber zum Vorteil und nicht das, was Gott in uns erreichen möchte. Wir haben nichts, weil wir nicht bitten. Ihr Lieben, wir brauchen die Kraft Gottes. Wir brauchen die Kraft Gottes wie nichts anderes in unserem Leben. Und der Heilige Geist wird diese Kraft in uns entfalten, wenn wir ihn darum bitten. Könnt ihr nachlesen im Lukas-Evangelium, wenn wir Gott um seinen Geist bitten, wird er ihn uns gerne geben. Und als die Apostel Jesus verabschieden bei seiner Himmelfahrt, sagt er, bleibt in Jerusalem, wartet hier, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Der Geist nimmt in uns Wohnung und verleiht uns Kraft, ein Leben zu führen, die richtigen Entscheidungen zu tun, Weisheit zu bekommen, Dinge zu unterscheiden, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Genau diese 7 Dinge, die wir im Jesaja gelesen haben, die Dinge, die wir für unser Leben brauchen, die schenkt Gott uns. Und er möchte sie uns geben. Und ich habe hier ein Buch mitgebracht, ich weiß nicht, wer das Buch kennt, es ist ein älteres Modell, Der Weg zur Lebensreife. Es gibt wahrscheinlich eine modernere Übersetzung, aber ich liebe diese alte Übersetzung. Ich möchte euch dort einen ganz kurzen Abschnitt vorlesen, wo es um das Gebet geht und diese Kraft Gottes, die wir so dringend brauchen. Da heißt es, durch den Glauben an Christus kann jeder Mangel im Charakter behoben, jeder Flecken getilgt, jeder Fehler berichtigt, jede Tugend entwickelt werden. Ihr seid vollkommen in ihm. Und dann sagt sie, im Gebet des Glaubens liegt eine göttliche Wissenschaft, verborgen eine Wissenschaft, die jeder, der sein Lebenswerk erfolgreich gestalten will, verstehen muss. Also wir kennen ja diese Begebenheit auch aus dem Lukas-Evangelium, wo die Jünger plötzlich sagen, Jesus, du betest irgendwie anders. Gebetet haben sie alle, ihr Leben lang, wahrscheinlich auch viel im Tempel. Die haben viel runtergerattert, viel traditionelles Gebet gehabt, das gehörte zu ihrer Kultur, da war nichts Schlechtes dran. Aber gesagt, Jesus, du betest anders. Kannst du uns nicht lehren, wie man betet? Du bist so erfüllt, du bist so kraftvoll, du bist so anders. Und Jesus schildert ihnen dann das Vaterunser. Und hier heißt es weiter, Jesus machte deutlich, dass unsere Bitte dem Willen Gottes entsprechen muss. Wir sollen um das bitten, was er verheißen hat. Und was wir empfangen, muss in der Durchführung seines Willens betätigt werden. Wenn wir diesen Bedingungen nachkommen, erfüllt sich die Verheißung unfehlbar. Ich meine, wir können für das Gemeindewochenende in 2 Wochen bitten, dass die Sonne scheint, wünschen wir uns alle. Vielleicht ist der Bauer, der dort seine Felder bewirtschaftet, betet genau, lieber Gott, ich brauche mal wieder Regen. Es gibt Dinge, wo wir den Willen Gottes nicht wirklich wissen. Ja, wir haben Wünsche, wir dürfen Gott alles nennen, aber wir können am Ende immer nur sagen, lieber Gott, führ uns so, wie es dein Wille ist. Was erhört Gott aber sofort? Und damit werde ich jetzt zum Schluss kommen. Da heißt es um die Vergebung der Sünden, die werden sofort vergeben. Um den Heiligen Geist, der wird sofort gegeben, wenn wir es aufrichtig tun. Um eine Christusähnliche Natur, so wie Jesus gelebt hat, dürfen wir bitten, in jeder Situation, und wir werden sie bekommen. Um Weisheit und Stärke zum Betreiben seines Werkes. Ja, um jede verheißene Gabe dürfen wir bitten, dann sollen wir auch glauben, dass wir empfangen werden und Gott danken, dass wir empfangen haben. Wir hatten in der Adventgemeinde eine Phase, das war Ende des 19. Jahrhunderts. Die Adventgemeinde war eine interessante Bewegung. Es waren junge Leute aus verschiedensten Kirchengemeinden und die haben viele Dinge aus der Bibel entdeckt. Die kamen aus den unterschiedlichen Denominationen, haben unterschiedlichste Dinge geglaubt. Und irgendwann, wenn ihr euch die ersten Sitzungen dieser Adventisten angeguckt habt, waren das schweinefleischfressende, rauchende Christen, die dort zusammenkamen und Gottesdienst gefeiert haben. Bis sie aus der Schrift Prinzipien entdeckt haben und gesagt, so können wir nicht leben, das widerspricht dem Willen Gottes. Und irgendwann kamen sie dazu und hatten so einen Schlag, sie haben viele Dinge entdeckt, die richtig waren und sind zu Legalisten geworden. Sie sind Pharisäer geworden. Und es kommt 1888 zu einer Riesenbewegung, zu einem Riesenknall in der Adventbewegung. Da gibt es zwei Brüder, die sagen, so können wir nicht leben, ihr seid einfach nur Pharisäer geworden. Und die Pharisäer sind bis heute nicht ausgestorben. Zitat Ellen White, nicht nur ich. Sie sagt, die Pharisäer sind nicht ausgestorben. Was bedeutete das? Jones und Wagoner, diese beiden Brüder, fingen an, die ersten Jahre mit Ellen White nach 1888 rumzureisen und zu sagen, der Jones predigte von der Kanzel und sagte, wir Geschwister, wir glauben an die Kraft Gottes, wenn es darum geht, dass wir an einen Schöpfer glauben. Sonst wären wir am Sabbat nicht zusammen. Wir glauben, dass Gott kein Ding unmöglich ist, das er aus dem Nichts schaffen kann. Aber wenn es um die Veränderung in unserem Leben geht, dann sind wir Evolutionisten. Wir glauben nicht, dass Gott Kraft hat, unser Leben zu verändern. Wir glauben an lange Zeiträume. Wir hoffen, irgendwann am Ende unseres Lebens sind wir vielleicht mal da. Petrus, guckt ihn euch an, vor Pfingsten und nach Pfingsten. Das waren keine langen Zeiträume. Das war Gebet und Hingabe. Und plötzlich war die Kraft Gottes da. Ein anderer Mensch, der vorher sich verkrochen hat, der manchmal eine große Klappe hatte und dann doch den Schwanz eingezogen hat, ist plötzlich einer der mutigsten Verkündiger, an gleicher Stelle, wenige Tage nach diesem Kreuzigungsgeschehen, man erkennt die gar nicht wieder, er steht genauso in der Gefahr, umgebracht zu werden, ins Gefängnis geworfen zu werden, wo er vorher weggelaufen ist, sich versteckt hat. Petrus ist komplett verändert, weil die Kraft Gottes in ihm ist. Stephanus, von der Kraft Gottes erfüllt, keine Angst vom Tod, er predigt und lässt sich steinigen. Wir glauben an lange Zeiträume, wenn es um unser Leben geht. Ich glaube, dass hier etwas ist, eine Sehnsucht, die ich euch am Abschluss dieser Zeit mitgeben möchte. Gott wird uns diese Kraft geben, wenn wir ihn darum bitten, so zu leben, wie er es getan hat. Und wir werden spüren, es ist seine Kraft, die das verändert und nichts in uns, weil wir selber diese Kraft nicht haben. Und damit geht sein letzten Vers und er steht im 2. Petrusbrief. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 3 und 4. Petrus sagt, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Jetzt kommt's, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Petrus sagt, wir haben in der Heiligen Schrift die Prinzipien, wie wir die Kraft Gottes empfangen können, wie unser Leben verändert werden kann. Und das werden wir bekommen durch die Verheißung Gottes, weil er das in seinem Leben und in unserem Leben umsetzen wird, was er versprochen hat. Und das, was mich hier herausfordert, ist, wir haben gesagt, Jesus war 100% Gott. 100%, wir sagen, 97%, nee, er war 100% Mensch, aber ein bisschen anders geprägt. Er war halt der zweite Adam, deswegen schreibt Paulus auch davon, er war wie Adam, nur er war der zweite und er hat den Weg geschafft. Hier steht drin, wir werden zu Teilhabern der göttlichen Natur. Da muss man erstmal durchatmen. Ihr werdet, und was hier gemeint ist, das Bild Gottes, was vor dem Sündenfall da war, diese Reinheit, diese Achtung, so zu leben, wie Gott es will, wird wiederhergestellt, wenn die göttliche Kraft durch die Verheißung in unserem Leben wirkt. Ich wünsche uns, wir werden vielleicht auch Niederlagen erleben. Der Petrus ist auch mal auf die Nase gefallen, als er das vergessen hat. Das soll uns nicht entmutigen. Ich möchte uns ermutigen, dass wir nach der Kraft Gottes suchen. Es ist das, was den Unterschied macht. Es ist das, was Liebe auslöst in der Gemeinde. Was genau die Probleme, die uns immer nerven, wo wir uns aneinander reiben, ausräumen, weil wir plötzlich ertragen können. Die Liebe erträgt nämlich alles. Und ich glaube, das Schlüssel ist, im Jakobusbrief zu finden, wir haben nichts, weil wir nicht darum bitten. Und das wünsche ich euch für die Zukunft. Lasst euch von niemandem beirren. Versucht nicht, den perfekten Menschen zu spielen. Versucht, abhängig von Christus zu sein, aus seiner Kraft zu leben und diese Kraft zu suchen. Unsere Pioniere haben sich das damals in den ersten Tagen zur Gewohnheit gemacht, dass sie morgens in der Gemeinschaft mit Gott nicht eher aufgestanden sind, bis sie die Gewissheit hatten, dass nichts zwischen ihnen und Gott stand. Seine Tugend, die wir wieder anstreben sollten. Ich wünsche uns, dass wir uns gegenseitig dabei ermutigen, wir werden es immer mal wieder vergessen, aber da dran zu bleiben und zu spüren, dass es einen Qualitätsunterschied macht, aus der göttlichen Kraft zu leben oder aus eigener Kraft immer wieder auf die Nase zu fallen, sich zu reiben, sich anzumotzen, sich zu streiten, genau das steht im Jakobusbrief. Jakobus kannte uns, Paulus auch, und deswegen sagt sie, Christus ist die Quelle, er ist derjenige, der euch den Heiligen Geist gibt, er ist derjenige, der Heilige Geist, der euch die Kraft gibt, so zu leben, wie Gott es möchte. Und das wünsche ich uns, dass das uns beleben möge in der Zukunft. Gott segne euch. Amen. Wir wollen beten. Unser himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du nicht nur etwas von uns verlangst, was wir nicht halten können, sondern dass du sagst, ich gebe euch die Kraft dazu, das auch umzusetzen in eurem Leben, dass ihr die Freude, die Fülle erleben werdet, so wie wir es bis jetzt vielleicht nur wenig geschmeckt haben. Keiner von uns würde es wagen, einen Staubsauger zu benutzen, ohne ihn in die Steckdose zu stecken, aber wir leben als Christen manchmal so, dass wir denken, wir können aus dem Akku der Vergangenheit, der Erinnerung leben und verzichten auf deine Kraft, die den Unterschied macht. Ich bitte dich, dass wir wie Paulus sagen können, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Und ich bitte dich, dass du dieses Evangelium, diese Verheißung in deinem Wort, in unserem Leben wahrmachst, dass jeder von uns, vielleicht den anderen auch daran erinnert, besonders darum zu bitten, erfüllt zu werden, durch deinen Geist, von deiner Kraft beseelt zu sein, um die Nöte der Menschen zu sehen, um die rechten Worte zur rechten Zeit zu sprechen, um Dinge ertragen zu können, wo wir heute auf die Barrikaden gehen. Ich bitte dich für jeden Einzelnen hier um deinen Segen, für die Zukunft ganz besonders und auch ganz besonders für Hedi, die einen neuen Anfang in der Wiener Neustadt gegen macht. Beschütze sie dort, schenk ihr Kraft und lass ihr ein Zeugnis sein, dort, wo sie Menschen begegnet. Amen. Amen.